Lieber Uli, ich habe mich das ganze Jahr auf deine Rede gefreut. Das ganze Jahr. Ich bin oft und gerne in Ihrem wunderbaren Baden-Württemberg unterwegs und ich kann bezeugen, sehr oft wird man auf Ulrich Röhlke angesprochen. Er ist in aller Munde. Herr Lindner, Ihr Kollege Rülke, der hält aber sehr provokante, sehr pointierte, sehr zuspitzende Reden im Landtag. Oft ist da so ein merkwürdiger Unterton dabei, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich hier mal, wenn ein liberaler Oppositionsführer die Schwächen einer Regierung aufspießt, dann folgt er seinem Verfassungsauftrag, denn es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn die Opposition sagt, dass ein Land unter seinen Möglichkeiten regiert wird. Und Ulrich Röhlke, er erfüllt diesen Verfassungsauftrag glänzend. Glänzend. Liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei den Freien Demokraten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit und alles Gute für dieses neue Jahr und dass Sie all die Ziele erreichen, die Sie sich vorgenommen haben. Ich freue mich, dass so viele in diesem Jahr unserer Einladung gefolgt sind. Sie erinnern sich, im vergangenen Jahr sind die Sternsinger nicht zu unserem Dreikönigstreffen gekommen, weil sie geglaubt hatten, die FDP gäbe es nicht mehr. Was für ein wunderbarer und ermutigender Jahresauftakt. In diesem Jahr waren sie wieder da. Vielen Dank dafür. Ja. Schauen wir zu Beginn dieses Jahres auf unser Land. Wir sehen ein starkes, ein zufriedenes Deutschland. Aber auch ein Land, das vor einem tiefgreifenden Wandel steht. Unser Leben wird sich ändern durch Zuwanderung und Alterung, durch Digitalisierung und die weiter zunehmende internationale Verflechtung, die Globalisierung. Um uns herum schwinden die Gewissheiten in der internationalen Politik. Hinter der Fassade der aktuellen Prosperität wächst deshalb Verunsicherung. Und aus Verunsicherung folgt Sicherheitsdenken und Besitzstandswahrerei. Aus Verunsicherung folgt leider auch oft Neid und Ressentiment. Diese ambivalente Stimmung zu Beginn dieses Jahres in Deutschland spiegelt sich in der Politik. Die schwarzen, roten und grünen Sozialdemokraten suchen ihr Heil im Staat. Mehr Umverteilung, mehr Bürokratie, mehr Fürsorge sollen Sicherheit versprechen. Die anderen nähren die Illusion, wir könnten uns vor dem Wandel gewissermaßen im Nationalstaat verschanzen. Die einen teilen die Angst vor Veränderung und verändern deshalb nichts. Die anderen missbrauchen Ängste, um auf der Angstwelle in Parlamente zu surfen. Liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht hier heute bei Dreikönig nicht um uns. Es geht nicht um eine Partei. Parteien sind kein Selbstzweck, auch nicht diese liberale Partei. Es geht auch nicht um Karrieren, was aus Uli Rülke, aus mir oder wem auch immer wird. Es geht um unser Land, meine Damen und Herren. Und sein größter Mangel ist der an Tatkraft, Optimismus und Freiheitsliebe. Wir wollen unser Land nicht den Wutbürgern überlassen, Wir setzen auf die Mehrheit der Mutbürger in unserem Land. Deshalb braucht es freie Demokraten. Hinter uns liegt ein außerordentlich intensives und arbeitsreiches Jahr. 300 Veranstaltungen hat es gegeben. Insgesamt 15.000 Parteimitglieder haben sich aktiv in unseren Diskussionsprozess eingeschaltet. Wir haben gesprochen über unsere Tradition. Wir haben gesprochen über unsere liberalen Grundwerte. Und wir haben auch Fehler der Vergangenheit aufgearbeitet. Einen solchen Diskussionsprozess, es hat ihn in der FDP zuvor noch nicht gegeben, kaum in irgendeiner anderen Partei. Am Ende dieses Diskussionsprozesses haben wir vieles über uns gelernt. Es hat sich vieles gezeigt in den Debatten, was ich vorher nicht vermutet hatte. Beispielsweise hat es in der FDP einen enormen Unterschied gegeben in der Bilanzierung unserer letzten Regierungsbeteiligung. Die Führungskräfte haben die vielen einzelnen Erfolge gesehen. Die vielen tausend Mitglieder der Basis haben vor allen Dingen den einen einzigen großen Erfolg, der ausgeblieben ist, gesehen. Ein enormer Unterschied in der Bewertung unserer letzten Regierungsarbeit. Und deshalb sagen wir es hier heute auch sehr offen. Es war ein Fehler, dass wir bei den Koalitionsgesprächen 2009 nicht auf dem Finanzministerium bestanden haben. Und später, liebe Freunde, und später im Mai 2010, und da war ich bereits Mitglied der Parteiführung, deshalb sage ich das hier auch sehr persönlich. Im Mai 2010 nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die Bundeskanzlerin die Pläne für eine große Steuerreform zurückgenommen. Und die FDP hat es widerspruchslos hingenommen. Eins kann ich hier heute beschwören, liebe Freunde. An diesem Fehler, da trage ich auch selbst persönliche Mitverantwortung. In meinem politischen Leben wird mir so etwas nicht noch einmal passieren. Nicht ein zweites Mal. Liebe Freunde, ehe das ein anderer das Fähnlein der FDP einrollt, gehen wir lieber mit wehenden Fahnen und Stolz selbst von Bord. Die Selbstachtung, das ist die Lektion der außerparlamentarischen Opposition. Die Selbstachtung lassen sich freie Demokraten niemals mehr nehmen. Niemals mehr. In diesem Diskussionsprozess, der hinter uns liegt, habe ich an vielen Stellen eine Zögerlichkeit und Verhaltenheit in unserer Partei festgestellt. Dieses oder jenes sollte man nicht sagen, hieß es dann, weil das doch Vorurteile gegenüber der FDP öffentlich bestätigen würde. Dieses oder jenes sollte man nicht fordern, denn es könnte ja eine Diskussion in der FDP auslösen. Dieses oder jenes sollte man nicht äußern, denn es könnte als Linksruck oder als Rechtsruck oder als beides zugleich öffentlich interpretiert werden. Was könnte denn in der Zeitung stehen, wenn? Was hätte Hans-Dietrich Genscher dazu gesagt, falls? Viele solche Argumente hat es während unseres Diskussionsprozesses gegeben. Wir haben doch immer vertreten das. Die Saat des Selbstzweifels ist aufgegangen und aus ihr ist Verunsicherung auch in der FDP gewachsen. Das hat uns unfrei gemacht. Das hat uns die Unabhängigkeit im Urteil genommen. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wer andere für Freiheit begeistern will, der muss sich zuerst einmal wieder selbst befreien, liebe Freundinnen und Freunde. Der muss sich zuerst einmal selbst wieder befreien und Klarheit haben. Ein Parteivorsitzender zieht Bilanz des politischen Jahres bei Dreikönig. Man schaut zurück auf das vergangene Jahr. Das würde ich normalerweise auch hier heute tun. Ich würde zuerst sprechen über den staatlichen Einheitslohn, den wir seit dem 01.01. haben. Was ein massiver Eingriff in die Tarifautonomie. Eine Zäsur in der Geschichte der sozialen Marktwirtschaft, die auch massiv die Tarifpolitik und auf Dauer verändern wird. Und zwar auch in den Bereichen, wo kein Mindestlohn gezahlt wird. Was für eine enorme Bürokratie, die damit verbunden ist. Was für ein Misstrauen gegenüber Mittelstand und Handwerk, wo jetzt alles dokumentiert werden muss. Wir wissen, dass 100.000 und mehr Arbeitsplätze jetzt konkret gefährdet sind. Und dann sagt die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, wenn jetzt 100.000 Arbeitsplätze und mehr verloren gehen würden, um diese Arbeitsplätze sei es nicht schade. Da hat der Zynismus auf der Kabinettsbank Platz genommen, liebe Freundinnen und Freunde. Denn jeder Arbeitsplatz, jeder Einstiegsjob, der verloren geht, macht unser Land nicht sozialer. Mit jeder Einstiegsmöglichkeit für Menschen, die verloren geht, wird unser Land eben weniger sozial. Denn entscheidend ist, dass Menschen ihren Einstieg finden, um ihren Weg zu machen, in die Eigenverantwortung zurückzukehren. Ich würde sprechen über die Spirale der Staatsintervention, die sich immer schneller zu drehen beginnt in Deutschland und Europa. Die Europäische Zentralbank steht kurz davor, Staatsanleihen zu kaufen. Die Europäische Kommission beschließt einen Milliardenfonds, mit dem privaten Investoren das Haftungsrisiko abgenommen werden soll. Griechenland droht, die Gegenleistung für Solidarität zu verweigern, nämlich weitere Reformen. All das ist weniger Verantwortung in einer Zeit, die mehr Verantwortung braucht. Wir brauchen nicht mehr Staatswirtschaft in Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen wieder funktionierenden Wettbewerb in Europa, damit nötigenfalls übersteigende Zinsen die Regierungen in Rom und Athen zu Reformen angehalten werden. Das wäre der Weg, ein marktwirtschaftlicher Weg in Europa. Und normalerweise würde ich eine längere Passage verwenden auf den Solidaritätszuschlag. Uns ist versprochen worden, dass er zum Ende dieses Jahrzehnts ausläuft. Dass er nur so lange und so weit erhoben wird, wie er zur Bewältigung der teilungsbedingten Sonderlasten unseres Landes benötigt wird. Daran scheint sich in der deutschen Politik außer uns keiner mehr zu erinnern. Die Kreativität der Regierung konzentriert sich nun auch darauf, den Solidaritätszuschlag möglichst geschickt vor den Bürgern im Steuersystem zu verstecken, statt einfach Wort zu halten, liebe Freundinnen und Freunde, und ihn auslaufen zu lassen. Solange in Deutschland Google und Amazon und andere Konzerne auf ihre im Inland erzielten Gewinne nicht einen einzigen Eurocent Steuern zahlen, so lange verbietet sich, die Belastung für Bürger und Mittelstand zu verlängern. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, Liebe Gäste, darüber würde ich jetzt normalerweise die 60 Minuten eines Parteivorsitzenden bei Dreikönig verwenden, über diese Fragen zu sprechen, die Politik der Großen Koalition einzuordnen. Die Große Koalition verweigert sich aber der Gestaltung unserer Zukunft. Würden wir uns nur an der großen Koalition hier heute abarbeiten, der Vorwurf fiele auch auf uns selbst zurück, meine Damen und Herren. Und deshalb machen wir das nicht hier heute. Nicht nur Auseinandersetzung mit der großen Koalition. Übrigens auch deshalb nicht, weil meine Rede heute hier schon vorab bilanziert worden ist. Wochenende hat Christoph Schwennicke, der Chefredakteur des Cicero, in einer Kolumne gesagt, ich zitiere ihn, Lindner wird sagen, dass im Deutschen Bundestag nur noch sozialdemokratische und sozialistische Parteien vertreten sind. Deshalb müsste die FDP als einzige wirtschaftsliberale Partei unbedingt dorthin zurück. Der Mann hat recht. Ja. Das können wir als bekannt voraussetzen. Brauchen wir nicht nochmal hier im Einzelnen zu wiederholen. Ich füge noch hinzu, für die anwesenden Journalisten, sagen Sie auch vielleicht, schreiben Sie auch, Lindner führte bei Dreikönig aus, ohne die FDP gäbe es in Deutschland niemals mehr einen echten konzeptionellen Politikwechsel, denn Schwarz-Grün und Schwarz-Rot und Rot-Rot-Grün unterscheiden sich nur im Grad der Sozialdemokratie, aber nicht in den grundlegenden Werten. Das können Sie hinzufügen. So. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, also etwas anders als sonst. Denn wir hier, die wir zu Ihnen sprechen, der Parteivorsitzende, wir unterliegen auch immer einer gewissen Versuchung bei diesen Gelegenheiten. Uns vor allen Dingen abzugrenzen vom politischen Gegner. Pointen zu machen über Kollegen anderer Parteien. Wenn ich gesagt habe, wir müssen uns befreien, dann gilt das auch für den Parteivorsitzenden. Ich gehe mal voran, Uli. Aber das heute nicht. Schauen Sie, die FDP ist eine traditionsreiche Partei, die Bundesrepublik Deutschland mitgestaltet hat. Und darauf sind wir stolz. Es gibt uns auch ein Stück Selbstvertrauen in dieser schwierigen Zeit. Aber die Unionsparteien, haben sie sich nicht auch verdient gemacht um unser deutsches Vaterland von Adenauer bis Kohl, bei allem, was wir heute kritisieren? Die Sozialdemokratie, mit der wir die deutsche Entspannungspolitik, die neue Ostpolitik umgesetzt haben und die soziale Gerechtigkeit anstreben, mögen wir viele Wege nicht mitgehen wollen und ablehnen. Ein legitimes Motiv ist das, das Anerkennung verdient. Die Grünen, sie haben das ökologische Bewusstsein unserer Gesellschaft geschärft, auch wenn mir manches totalitär scheint an ihrer Politik. Meine Damen, meine Herren, wer nur die Schwächen anderer betont, scheint sich seiner eigenen Stärke nicht sicher zu sein. Wer Respekt will, Wer Respekt will, der muss auch in der Lage sein, anderen Respekt zu zollen. Lassen Sie uns also versuchen, dass die Freien Demokraten als Partei der Meinungsfreiheit schon im Stil der politischen Auseinandersetzung wieder den Unterschied markiert. Wir haben uns bei unserer internen Diskussion nicht gefragt, wie kommt die FDP zurück in den Deutschen Bundestag. Wir haben gefragt, warum gehört die FDP in den Deutschen Bundestag? Warum ist in Deutschland von Theodor Heuss und anderen eine Partei mit Namen Freie Demokraten gegründet worden? Friedjof Jesse Klingenberg ist heute hier. Steh mal bitte auf, Friedjof. Du scheinst hier bekannt zu sein. Frithjof Jesse Klingenberg ist 1948 in die Freie Demokratische Partei eingetreten, liebe Freundinnen und Freunde. So lange hält er uns die Treue. Wir haben uns gefragt, warum ist er in die FDP eingetreten? Warum sind wir selbst Freie Demokraten geworden und nicht Sozial- oder Christdemokraten? Und da hat jeder seine Gründe. Ich habe dieser Tage einmal von meinem Grund berichtet, von der Zeit berichtet, als ich in der FDP aktiv geworden bin. Als junger Mann, als Schüler noch. Als ich meine erste eigene Wohnung haben wollte, den ersten Mietvertrag unterschrieben habe. Erinnern Sie sich noch an dieses Gefühl? Der Stolz, zum ersten Mal für sich selbst Verantwortung übernommen zu haben? Die Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Freiheit, das ist nichts, was man bei Glaspalästen von Banken sieht. Freiheit ist ein Lebensgefühl, zum Beispiel das, was man spürt, wenn man die erste eigene Wohnung bezieht. Das hat nichts mit Alter, Einkommen oder Geschlecht oder Beruf zu tun, sondern es ist eine Frage der inneren Einstellung, der Haltung. Nutzen wir das wunderbare Wort des Freisinns, den man spürt. Und das ist das Lebensgefühl der Freien Demokraten. Es teilen Millionen Menschen in unserem Land, aber Deutschland insgesamt hat zu wenig davon. Das ist Liberalität. Franz Kafka erzählt uns von einem Mann, der ein Tor beobachtet, bewacht, steht ein Wächter daneben. Und dieser Mann hält Distanz zur Tür und überlegt sich, wie komme ich durch diese Tür? Und sein ganzes Leben beobachtet er die Tür. Und dann, so schreibt Kafka, kurz vor dem Ende des Lebens dieses Mannes, kommt der Wächter, schließt die Tür ab und sagt zu diesem Mann, sie war offen und sie war nur für dich bestimmt. Dieser Mann war frei. Er wollte die Möglichkeiten hinter der Tür sehen. Aber er hatte nicht den Mut, seine Freiheit auch tatsächlich zu leben. Und das ist die Mission der Freien Demokraten. Den Menschen wieder Lust und Mut auf ihren Freisinn zu machen, dass sie ihre Freiheit leben und tatsächlich die realen Chancen, die unser Land ihnen bietet, für sich selbst und ihre Familien verwirklichen. Das ist Liberalität. Das ist der Kern unserer Überzeugung. Wenn die anderen sagen, ja, aber, pessimistisch sind, dann wissen wir, es gibt immer eine Möglichkeit. Der Einzelne hat es in der Hand. Chancen, Aufbruch, Perspektive und Veränderung. Stärken wir also den Glauben der Menschen an die eigenen Fähigkeiten und stärken wir den Glauben der Gesellschaft an ihre Möglichkeiten. Wenn die anderen sagen, du kannst nicht, wenn die anderen sagen, du sollst nicht, dann ist die Antwort von Freien Demokraten, klar kannst du und wir vertrauen auf deine Fähigkeiten, dein Leben selbstbestimmt zu führen. Das ist der Unterschied. Theodor Heuss hat gesagt, Freie Demokraten wollen das Gewicht, wollen die Stärke des Einzelnen erhöhen. Wir leben in einer Zeit, die den Einzelnen kleiner macht. Durch ausgreifende Bürokratie, teilweise auch die entfesselten Gewalten der Kapitalmärkte machen den Einzelnen kleiner. Ein Meinungsdruck in unserem Land macht den Einzelnen kleiner. Und in dieser Zeit, in der von kleinen Leuten gesprochen wird, wenn man stolze Bürgerinnen und Bürger meint, in dieser Zeit ist unser Wort an die Menschen, wir machen dich größer und nicht den Staat. Das ist die Orientierung von Freien Demokraten. Wir wissen, Wir wissen, dass die besten Zeiten für Deutschland und Europa noch vor uns liegen, nicht hinter uns. Dieser Optimismus gehört gewissermaßen zu unserer DNA dazu. Wir sind auch Anwalt all derer, die sich mit ihren individuellen Möglichkeiten, mit dem Status quo noch nicht zufrieden geben. Wir wissen aber auch, dass sich Veränderung nicht von alleine einstellt. Es kommt kein Wundertäter und lichtet den Formulardschungel in Deutschland. Die Rentenkasse füllt sich nicht von alleine mit einem Füllhorn. Und mutwillig zerstörte Arbeitsplätze, die kann auch kein Wohltäter zurückzaubern. Zurückzufallen, das geht ganz leicht. Aber wieder voranzukommen, als Persönlichkeit und als Gesellschaft, das braucht viele tausend kluge einzelne Schritte und Entscheidungen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn mancher von uns erwartet hat, die FDP würde als Konsequenz ihrer Selbstprüfung jetzt eine Art modisches Liberalismus-Leitprodukt anbieten, den müssen wir enttäuschen. Das Ergebnis unseres Diskussionsprozesses ist nicht, dass wir unsere liberalen Grundüberzeugungen verwässern oder relativieren wollen. Nein, das Ergebnis ist, dass wir die Dosis von Liberalismus in Programm und Auftreten erhöhen wollen. Nicht FDH, sondern FD pur. Das ist das Ergebnis unseres Diskussionsprozesses. FD pur. Ich will Ihnen das an drei gedanklichen Rundgängen von diesem Punkt FDP pur aus verdeutlichen, was damit konkret gemeint ist. Was macht den Einzelnen größer? Was gibt ihm Sicherheit im Wandel? Michael Theurer hat Ralf Dahrendorf hier eben zitiert. Ralf Dahrendorf hat von Bildung als Bürgerrecht gesprochen. Seit ihm wissen wir, dass Bildung die eigentliche soziale Frage, dass Bildung auch die eigentliche Quelle von persönlicher Sicherheit ist. Die preußischen Staatsreformer, die haben ihr Unterfangen begonnen mit einer grundlegenden Bildungsreform, der Humboldtschen Bildungsreform. Das zeigt die zentrale Bedeutung. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn wir in der Vergangenheit die liberale Erzählung oft angefangen haben mit der Wirtschaftspolitik, von heute an sollten wir die liberale Erzählung damit beginnen, was den Menschen größer macht, und das ist die Bildung und Emanzipation des freien Individuums. In jeder Generation muss die deutsche Aufklärung individuell wiederholt werden. Und deshalb ist Bildung das zentrale Thema. Die Ivy League-Hochschulen in den Vereinigten Staaten mit ihren Milliarden Stiftungsvermögen, das sind die Kaderschmieden der zukünftigen Nobelpreisträger. Zeitgleich gibt es in der Volksrepublik China in jedem Jahr 6-7 Millionen Studienabsolventen. Das sind die beiden Punkte in der Spitze und in der Breite. Und in Deutschland, ich bekomme nahezu täglich E-Mails von Eltern, die empört sind, dass ausgerechnet der Mathematikunterricht am Gymnasium ausfällt. Eltern, die fassungslos sind, dass ohne Finanzierung und Konzept in Deutschland das Großexperiment der Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler eingeleitet wird. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sagt, in der Bildung gelte in Deutschland German Mittelmaß. Wenn wir uns mit German Mittelmaß zufrieden geben, dann werden wir zukünftig auch nur noch mittelmäßig leben, meine Damen und Herren. Das ist der Zusammenhang. Unsere Frage war, welchen Ehrgeiz können wir haben in der Bildungspolitik? Mancher bei uns hat gesagt, nun, jetzt wollen wir aber nicht wieder zu ehrgeizig werden. Wieder nicht zu hohe Erwartungen wecken. Nicht zu hohe Ambitionen. Ich sehe hier vorne Herrn Leibinger. Herr Leibinger, Sie sind einer von denen, die man Hidden Champion nennt. Ein Weltmarktführer aus dem Mittelstand. Welche Ambition haben Sie? Wie wäre es, wenn Sie sagen würden, Weltmarktführer, ein mittlerer Tabellenplatz, ist doch auch ganz respektabel. Meine Damen und Herren, wenn Deutschland Exportweltmeister bleiben will, wenn wir im Wandel unseren Wohlstand verteidigen wollen, wenn wir in Deutschland Hidden Champions im Mittelstand weiter wissen wollen, dann haben wir gar keine Alternative, als das weltbeste Bildungssystem anzustreben. Mit weniger sollten und dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Und wenn wir das wollen, liebe Freunde, wenn wir das wollen, dann muss sich Grundlegendes verändern in unserem Bildungssystem. Grundlegendes. Dann kann man nicht an der Oberfläche verbleiben. Ich verfolge seit 15 Jahren im Nordrhein-Westfälischen Landtag die Bildungspolitik. Das kann nicht so bleiben wie bisher. Die FDP muss die erste Partei, die Freien Demokraten müssen die ersten sein, die eine heilige Kuh in Deutschland zur Disposition stellen, selbst wenn uns selbst diese Veränderung unserer Haltung Schmerzen bereitet. Ich will, dass Lehrer und Professoren mehr Freiheiten haben, vor Ort Wissen zu vermitteln. Ich will, dass die Schulen und Hochschulen in einem fairen Wettbewerb um die beste Qualität der Bildung stehen. Aber was ich nicht mehr akzeptieren kann, ist, dass 16 Bundesländer in einem Wettbewerb stehen, wer die aktuelle pädagogische Mode möglichst ideologisch und bürokratisch umsetzen kann. Bildung muss ein Mondfahrtprojekt dieser Gesellschaft werden. Und deshalb ist das eine Frage des Gesamtstaats. Das erst wäre die Bildungsrevolution, die Deutschland braucht. Wir werden sonst den Herausforderungen nicht gerecht werden. Wenn ich in meine Schule zurückkomme, da hat sich nichts Grundlegendes in Methoden und Ausstattung verändert. Die Lehrer tragen teilweise noch die gleichen Pullover wie zu meiner Schulzeit. Ja. Manche sogar dieselben Pullover. Ja. Und jetzt ist bei mir 20 Jahre her. Hier vorne sitzt unser Freund Hermann Otto Solms. Ich wage die These, wenn er in seine alte Schule zurückgeht, Grundlegendes an Methoden und an Ausstattung hat sich da nicht verändert über die Jahrzehnte. Mir hat vor einigen Tagen ein führender deutscher Internetunternehmer, einer der Pioniere bei eBay, bei Xing, einer der größten der deutschen IT-Wirtschaft, der hat berichtet, von seinem Sohn, der jetzt in Potsdam an einer Schule Medienkunde hat. Und was machen die? Die schneiden aus der Tageszeitung Artikel aus und kleben die auf. Das ist Medienkunde 2015. Viele von Ihnen lesen die Bücher auf dem Tablet, auf einem Kindle. Achtjährige schleppen aber jeden Tag noch kiloweise Bücher von zu Hause in die Schule und zurück. Auf dem Schulhof ist Zukunft, wenn die Schüler sich über die neuesten Apps auf dem Smartphone austauschen und dann geht es ins Klassenzimmer, also zurück in die Kreidezeit. Das ist die Realität der deutschen Bildungspolitik. Liebe Gäste, vernetzte Schule, elektronisches Lernen, Das Tablet für jede Schülerin, für jeden Schüler. Das hört sich für uns in Deutschland an wie Science Fiction. Das ist aber anderswo bald Realität oder ist sogar schon Realität. Deutschland könnte in diesen Fragen führend sein, wenn nicht gerade eben 230 Milliarden Euro im Rentensystem versenkt worden sind, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist der Anspruch, den wir haben müssen. Es ist im Übrigen nicht nur eine Frage der Hardware, sondern auch der Software, also der Art und Weise, wie wir in Deutschland über Bildung sprechen. Gerade neulich ist eine OECD-Bildungsstudie veröffentlicht worden. Und da wurde berichtet, dass wenn ein Akademiker, eine Akademikerfamilie Kinder hat, die eine berufliche Ausbildung anstreben, dann sei das ein Bildungsabstieg. Mir hat jetzt der Präsident des Deutschen Handwerks, Herr Wollseifer, neulich berichtet von dem Sohn eines Augenarztes, der sich jetzt gerade selbstständig macht als Augenoptikermeister. Wer das als Bildungsabstieg begreift, meine Damen und Herren, der hat nicht verstanden, woher Deutschland seine Stärke hat. Und auch ein zweites. Ein zweites zur Software. Das ist mir neulich selber passiert. Ich war in einer WDR-Talksendung im Radio, wo man als Persönlichkeit vorgestellt wird. Das war sehr freundlich. Also ich durfte beispielsweise Motorengeräusche erraten. Sie wissen, das ist meine Leidenschaft. Ja, wenn ich vom 5-Liter-Auto spreche, meine ich nicht den Verbrauch, sondern den Hubraum. Also das war eine freundliche Sendung. Und dann fragte mich der Moderator: Herr Lindner, waren Sie eigentlich als Schüler ein Streber? Oha, habe ich gedacht. Es gibt so Fragen, die kann man nicht richtig beantworten. Also habe ich so einen Abzweig gesucht. Und auf der Heimfahrt habe ich mich gefragt, was sagt eigentlich diese Frage über unsere Gesellschaft aus? Und die Zögerlichkeit, sich überhaupt dieser Frage zu stellen. Wenn das Streben nach guten Leistungen zu einem Charakterfehler umgedeutet wird, dann stimmt etwas in unserem Land nicht. Dagegen muss man sich wehren und unsere Kinder und Jugendliche davor schützen. In jeder Familie. Mein zweiter Gang von FDP pur aus, weil ich hier vorne Hermann Scholl sehe, denke ich natürlich an Ihr Unternehmen, Robert Bosch. Robert Bosch war ein Mann mit einer Idee. Und er hat dieser Idee Enthusiasmus folgen gelassen. Jede große Veränderung beginnt mit einem, der eine Idee hat und dieser Idee Enthusiasmus folgen lässt. In den Vereinigten Staaten gehen Menschen, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen, in die Garage. In Berlin haben mir gerade Start-up-Unternehmer erzählt, wie viele Stunden sie auf dem Amt zugebracht haben. Während in den Vereinigten Staaten die Gründer, die sich eine Existenz aufbauen wollen, bereits an ihren Ideen schrauben, da werden in Deutschland noch Formulare ausgefüllt. Meine Damen und Herren, der deutsche Steve Jobs, er wäre bereits an der Baunutzungsordnung seiner Garage gescheitert. Gründerkultur. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, ja, meine Damen und Herren, Gründerkultur, das ist nicht nur die Hefe im Teig einer Wirtschaft. Gründerkultur ist auch Ausdruck des Zukunftsvertrauens einer Gesellschaft insgesamt. In Deutschland mangelt es uns aber nicht an Ideen. Aber wir sind von einem bürokratischen Geflecht gefangen. Ich will nicht in einem Land leben, das mehr Bedenken als Garagen hat, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist Aufbruch. Lasst uns... Lasst uns, meine Damen und Herren, lassen Sie uns damit beginnen, dass die Gründung eines Unternehmens, einer Firma in Deutschland so einfach wird, wie sich einen Mietwagen zu nehmen. Und das ist ein gesellschaftliches Aufbruchssignal. Nicht verhindern, nicht blockieren, nicht demotivieren, sondern ermöglichen, gestalten und motivieren. Das erwarten wir von unserem Staat, denn wir wollen, dass Deutschland wieder eine Republik der Chancen wird. Zukunft muss man nicht fürchten, Zukunft kann man auch gewinnen, meine Damen und Herren. Das heißt, Republik der Chancen im umfassenden Sinne zu sein. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist auch wieder eine Frage der inneren Einstellung und der Haltung. Ich selbst habe mich als Schüler, Sie erinnern sich, der Wunsch nach der eigenen Wohnung, die Miete muss gezahlt werden, also muss auch Geld verdient werden, sonst lebt man ja auf Kosten anderer, habe ich mich selbstständig gemacht. Mit einem kleinen Gewerbe, einer Werbeagentur, 7 Jahre habe ich das gemacht, durchaus auch erfolgreich. Konnte meinen Lebensunterhalt vom 18. Geburtstag an selber bestreiten. Im Jahr 2000, auf dem Höhepunkt der New Economy, habe ich mich dann mit einem Internetunternehmen zusammen mit 4 anderen in diesen neuen Wirtschaftsbereich begeben. Und als die Blase der Internetwirtschaft geplatzt ist, dann war auch das Unternehmen von uns 4 am Ende. Ich habe daraus viel gelernt. Aber dieses unternehmerische Scheitern, das wird mir von politischen Gegnern bis heute vorgeworfen. Jetzt kann ich damit leben, ich bin FDP-Vorsitzender. Ich bin anderes gewohnt als solche Vorwürfe. Aber was sagt das eigentlich wieder aus über unsere Gesellschaft? Welchen Eindruck macht das auf eine Studentin, die das Risiko abwägt, in die Existenzgründung zu gehen, eine Firma zu gründen? Was sagt dieser Vorwurf ihr über unsere Gesellschaft? Wenn du geschäftlichen Erfolg hast, du gerätst in das Visier der Umverteiler und Abkassierer und kannst dir des Neides sicher sein. Und wenn du scheiterst, dann gibt's Spott und Häme. Was wir brauchen, ist aber eine Chancenkultur mit Anerkennung für Risikobereitschaft und immer wieder der Garantie für einen neuen Anlauf, damit Menschen auch etwas aus ihren Chancen machen und wissen, die Gesellschaft akzeptiert, wenn sie Risiken eingehen. Ich sehe hier vorne Jürgen Hambrecht sitzen, Aufsichtsrat der BASF. Die Vorstellung ist ja, lieber Herr Hambrecht, noch zu bescheiden für Sie. Eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Industrie, in der Vergangenheit und bis heute. Die industrielle Basis unseres Landes begründet unseren Wohlstand. Und dennoch beobachte ich eine zunehmende Fremdheit gegen genau dieser industriellen Basis. Eine Entfremdung von den Quellen unseres Wohlstands. Es ist fast inzwischen eine intellektuelle Attitüde gegenüber neuen Technologien, erst recht im industriellen Maßstab, per se skeptisch zu sein. Ich gewinne den Eindruck, meine Damen und Herren, es gibt in unserem Land sogar etwas wie eine gutmenschliche Protestindustrie, die daraus sogar noch Kapital schlägt. Es kann und darf aber nicht sein, dass die Lautstärke des Protestes und nicht das wissenschaftlich geprüfte Argument darüber entscheidet, welche Technologie in Deutschland Zukunft haben soll und welche keine. Und ich will diese Haltung am umstrittensten gegenwärtigen Thema deutlich machen. Ja, das ist das, was ich gemeint habe mit der Unbefangenheit und der Unabhängigkeit im Urteil, die wir uns zugestehen müssen. In den Vereinigten Staaten hat es eine Energiewende gegeben, aber eine ganz andere. Die Energiewende dort basiert auf der Nutzung unkonventionellen Gases. Die sind zurück beim CO2-Ausstoß auf dem Niveau des Jahres 1994, trotz Wirtschaftswachstum. Und dort sinken die Energiepreise, ganz im Gegensatz zu uns. Deshalb haben die eine industriepolitische Renaissance. In Deutschland ist aber alleine das Wort Fracking giftiger, als die Technologie überhaupt nur sein kann. Inzwischen hat sogar der Spiegel die Richtung seiner Kommentierung verändert und sieht die Chancen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob diese Technologie in Deutschland sinnvoll angewendet werden kann. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis dort von Chance und Risiko ist. Ich weiß nur eins, es ist unverantwortlich, nicht wissen zu wollen, welche Chancen damit verbunden sind. Denn eines hat uns doch der Ausstieg aus der Kernenergie hoffentlich gelehrt. Bei der Folgeabschätzung politischer Entscheidungen darf man nicht nur die Folgen des Einsatzes einer Technologie betrachten, sondern man muss immer auch die Folgen des Verzichts auf eine Technologie berücksichtigen, meine Damen und Herren, um zu einer vernünftigen gesellschaftlichen Entscheidung zu kommen. Und diese Rationalität dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Die größte Veränderung, die uns bevorsteht, ist die Digitalisierung aller Lebensbereiche. Das ist eine Zäsur, die auch manchem Unbehagen bereitet. Hans Magnus Enzensberger, der große deutsche Dichter, hat in einem Beitrag für die FAZ vor einiger Zeit empfohlen, man solle das Handy in den Mülleimer werfen. Der zwingt sie keiner. Der nordrhein-westfälische Justizminister hat vor einiger Zeit in einem Interview öffentlich gemacht, dass er sich jetzt mit dem Online-Banking beschäftigt habe. Ergebnis: Er nutze es nicht mehr. Das ist die traurigste Form, mit dem Wandel umzugehen, nämlich Resignation. Resignation, das ist der Egoismus der Schwachen, meine Damen und Herren. Wir sehen die Chancen in neuen Technologien und der Digitalisierung. Unser Anspruch ist es, die bürgerlichen Freiheitsrechte zu schützen. Denn natürlich geht von der massenhaften Sammlung und Speicherung von Daten eine enorme Gefahr für unser vornehmstes Grundrecht, nämlich unser Recht auf Privatheit, aus. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung verhindert und über den Umweg, des Mautsystems mit Kennzeichenerfassung kommt sie jetzt wieder zu uns zurück. Wir wollen aber nicht, dass die Bürger, gläserne Bürger oder gläserne Autofahrer wider Willen sind, denn der Staat hat die Privatsphäre der Menschen zu achten und nicht in sie einzudringen. Das ist Kern. Das ist der Kern unseres Grundrechtsverständnisses. Aber wir müssen unseren Blick weiten. Wir müssen unsere eigene Perspektive weiten. Wir haben wegen der Sensibilität mit Blick auf die Privatheit sehr stark die Risiken betont. Aber Digitalisierung hat eben auch enorme Chancen auf Teilhabe, neue Wertschöpfung, mehr Komfort und Bequemlichkeit im Alltag. Wer will darauf verzichten? Ich nehme auch da das kritischste, umstrittenste Thema. die elektronische Patientenakte. Wenn man sie umsetzen könnte, was wäre das für ein enormer Fortschritt für Sie, für unsere Familien, wenn im Notfall bekannt ist, welche Diagnose Sie haben und was unternommen werden kann und wenn im Normalfall die teure Doppeltherapie und damit das, was in unserem Land kostenträchtig ist, verhindert werden kann. Diese Möglichkeit, ich will sie, ich bekenne mich zu ihr. Was aber niemals passieren darf, ist, dass eine Versicherung dann unsere DNA ausliest und danach Versicherungstarife kalkuliert, weil das dem freien Individuum seine Würde nehmen würde. Also geht es darum, die Möglichkeiten neuer Technologien zu umarmen, der Digitalisierung zu umarmen, nicht zu verhindern. Unser Auftrag als Liberale muss es sein, durch gutes Recht und klare Regeln dafür zu sorgen, dass die Bürger die Hoheit über ihre Daten behalten und selbstbestimmt die Möglichkeiten neuer Technologien nutzen können. Das ist der liberale Innovationsanspruch. Und meine Damen und Herren, ich will einen letzten Punkt ansprechen, weil mit der Digitalisierung und der grundlegenden Veränderung auch neue Geschäftsmodelle verbunden sind, die uns als liberale Wirtschaftspolitiker auf den Plan rufen müssen. Das jüngste Beispiel, das uns das veranschaulicht hat, war das neue Auftreten von Uber als Wettbewerber des Taxigewerbes. Da tritt ein neues Modell an, das vielen eine kleine Selbstständigkeit eröffnen will, gegen den Platzhirsch, das etablierte Taxigewerbe. Viele haben mir gesagt, oh, das darf man nicht ansprechen. Denn das Taxigewerbe, das ist gut organisierter Mittelstand. Meine Damen und Herren, liberale Wirtschaftspolitik muss aber einen anderen Anspruch haben. Es kann nicht sein, dass ein neuer Akteur wie Uber seinen Erfolg erzielt nur dadurch, dass da keine Sozialabgaben und Steuern gezahlt werden. Aber auf der anderen Seite muss man doch sehen, dass das Taxigewerbe mit eierschalfarbenen viertürigen Autos und Fahrern, die einen Ortskundenachweis haben müssen, obwohl wir selber Navigationsgeräte in unseren Telefonen inzwischen haben, dass das auch aus der Zeit gefallen ist. Liberale Politik bedeutet, liberale Wirtschaftspolitik bedeutet, dass wir keine Mauern um einzelne Branchen bauen können, um sie mit Protektionismus oder Subventionen oder Gesetzen vor Wettbewerb zu schützen. Wir können keiner Branche ihre Zukunft garantieren. Wir können keinem Unternehmen seine Zukunft garantieren. Aber wir können fairen Wettbewerb ermöglichen zwischen den Etablierten und den Newcomern. Der faire Wettbewerb ist das Kennzeichen liberaler Wirtschaftspolitik, damit die Menschen entscheiden können zwischen den Newcomern und den Etablierten, damit Qualität und Fortschritt möglich werden und nicht das, was die Politik sich am grünen Tisch ausdenkt, was gut für die Menschen sein könnte. Das ist Ordnungspolitik 2.0. Diese Gestaltungskraft wünsche ich mir für Deutschland zurück. Dass wir an diese großen Themen rangehen. Die Rentenversicherung ist 125 Jahre alt geworden, aber im Kern seit Bismarck unverändert. Das ist kein Grund zum Feiern, sondern das ist ein Grund zum Heulen, weil sie immer noch starre Renteneintrittsalter hat, statt uns Selbstbestimmung zu geben beim Übergang in das Ruhestandsalter. Das Steuerrecht. Liebe Freunde, das Steuerrecht. Nichts passiert im Steuerrecht. Der aktuelle Kompromiss bei der kalten Progression, also bei der Verstaatlichung der Gehaltserhöhungen der Menschen, der aktuelle Kompromiss ist, naja, bis 2017, wir schauen mal vielleicht, was möglich ist. Es gibt Kompromisse, die sind so faul, dass sie schon beim Abschluss streng riechen, meine Damen und Herren. So ist das bei der kalten Progression. Seit die FDP nicht mehr im Deutschen Bundestag mitwirkt, ist die Steuerpolitik komplett vom Radarschirm verschwunden. Gerade weil wir uns in dieser Frage in unserer letzten Regierungsverantwortungszeit nicht durchgesetzt haben, ist der Reformbedarf eher noch größer als kleiner geworden. Seit aber Gerhard Schröder, verehrte Anwesende, seit Gerhard Schröder einmal Paul Kirchhoff demagogisch zusammengeprügelt hat, wagt sich in Deutschland keiner mehr, über die Vision eines einfachen Steuerrechts zu sprechen. Diese Vision ist aber so faszinierend, ein so enormes Freiheitsthema, dass es sich lohnt, weiter jeden Tag daran zu arbeiten. Dann müssen wir es machen. Ja, Mut. Dann wird es heißen, ja, FDP entdeckt das Thema Steuern wieder. Ja, sicher. Und? Mein dritter, letzter Rundgang von FDP pur aus. Der führt uns zu den Demonstrationen, wo in diesen Tagen Tausende auf der Straße sind. Pegida. Gegen die Islamisierung des Abendlands. Beginnt ausgerechnet in Dresden. Wenn man in Dresden einer älteren Dame mit Kopftuch begegnet, dann ist es eher die sorbische Großmutter als eine Muslima. Aber gut, meinetwegen. Es gibt in Deutschland reale Integrationsprobleme. Das zu leugnen macht keinen Sinn. Man kann den Menschen ihre Alltagsbeobachtungen nicht gelingender Integration nicht ausreden. Mir schreiben aus Köln besorgte Bürger, dass bei ihnen in die Nachbarschaft jetzt Container gestellt werden für 300, 400 Flüchtlinge und die öffentliche Verwaltung hält es noch nicht einmal für nötig, die Nachbarn darüber zu informieren, was da passiert. Das kann unsere Verwaltung besser und muss sie auch besser können. Wer also diese Menschen, die Sorgen haben, wer sie pauschal als Mischpoke oder Nazis in Nadelstreifen beschimpft, der treibt besorgte Bürger geradezu in die Arme von konzeptlosen Populisten. Das darf die Politik nicht. Aber um die Fragen geht's doch den Initiatoren von Pegida überhaupt gar nicht. Man muss doch nur hören, was die sagen. Da mischt sich der Vorwurf an die Lügenpresse. Also, ich kann bezeugen, meine Damen und Herren, als Vorsitzender der ehemaligen Regierungspartei FDP, es gibt in Deutschland keine Verschwörung zwischen Regierungsparteien und Medien, die sich in Hofberichterstattung ausdrücken würde. Das gibt's nicht. Da mischt sich bei diesen Initiatoren der Vorwurf an die Lügenpresse mit unkritischem Verständnis für die Politik von Wladimir Putin, dem Wunsch, Deutschland solle aus der NATO austreten, eine neue Verfassung, ein neues Grundgesetz soll beschlossen werden, wo wir keine Verantwortung mehr für den Zweiten Weltkrieg zu übernehmen haben, bitteschön. Da mischen sich diese Gedanken mit Ressentiments gegen alle möglichen Minderheiten. Welches Abendland verteidigen die da eigentlich? Was ist das für ein Begriff von Abendland, den die damit verteidigen wollen? Das Abendland, die Kultur, die ich kenne in Deutschland, sie ist geprägt von der Aufklärung, von Lessings Ringparabel über die Toleranz zwischen den Religionen, geprägt durch eine liberale Verfassung. Das ist geprägt durch unsere wunderbare liberale Verfassung des Grundgesetzes. Wer sie achtet, diese Verfassung, wer ihre Werte akzeptiert und lebt, wer sich um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie bemüht, da ist es egal, an welchen Gott er glaubt, für den gilt die preußische Toleranz von Friedrich dem Großen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden dürfen in unserem Land. Das ist das Entscheidende. Wenn wir es zulassen, dass mit Ressentiments Politik gemacht wird, dass zum Beispiel Islam gleich Islamismus ist, wenn wir das zulassen, wie geht das weiter? Was kommt danach? Gegen wen richtet sich das danach? Morgen sind es dann vielleicht die Zahnärzte, weil die sich alle die Taschen voll machen. Morgen sind es dann vielleicht Homosexuelle oder kinderlose Paare, weil sie nicht in das völkische Ideal dieser Menschen passen, wie man zu leben hat. Wer heute bei Ressentiments wegschaut oder weghört, weil er persönlich nicht betroffen ist, er könnte morgen schon das nächste Opfer sein. Auf die Vielfalt der Gesellschaft antworten wir mit Respekt und nicht mit Ressentiment. Die Offenheit unserer Gesellschaft, die wird in Frage gestellt durch Pegida und andere. Sie wird aber auch in Frage gestellt, wenn in Bonn auf den Rheinwiesen Salafisten bei Grillfesten neue Gotteskrieger für den Heiligen Krieg rekrutieren wollen. Die Offenheit der Gesellschaft wird in Frage gestellt, wenn es in Berlin Kieze gibt, in denen libanesische Banden die Rechtsprechung übernommen haben. Meine Damen und Herren, wir dürfen von den Muslimen in unserem Land erwarten, dass sie sich gegen jede Form des Extremismus mit uns gemeinsam wenden. Das ist unsere Anforderung an die, denn sowohl der religiöse Salafismus als auch die Rechtspopulisten auf der Straße, beide gefährden die innere Liberalität unserer Gesellschaft, die ihre geistige Wehrhaftigkeit dagegen wieder stärken und unter Beweis stellen muss. Ist keine Frage, aber des Asyls. Kein Grund gibt es, unser Asylrecht einzuschränken oder zu verschärfen. Was ist das für eine Herzlosigkeit? Wir sehen die Bilder von den Menschen in Not, viele davon übrigens Christen, nebenbei gesagt, wenn die Jesiden zu uns kommen. Die kommen zu uns, nicht weil sie wollen, sondern weil sie in ihrem Leben bedroht sind. Was für ein Skandal, dass in Nordrhein-Westfalen ausgerechnet diese Menschen, die schutzbedürftig sind und in Not sind, in unseren Flüchtlingsunterkünften misshandelt worden sind, unter deutscher staatlicher Aufsicht. Nein, es gibt keinen Grund, die Mitmenschlichkeit der Gleichgültigkeit zu opfern. Aber wir müssen besser werden im Management des Asyls, dass es schneller zu Ergebnissen und zu Entscheidungen kommt. Das ist nicht eine Frage des Rechts, wie die CSU glauben machen will, sondern es ist vor allem eine Frage der Verwaltung. Jetzt werden 1600 neue Beamte beim Zoll eingestellt für eine Misstrauensbürokratie gegenüber Mittelstand und Handwerk beim Mindestlohn. Die 1600 Stellen, die wären besser an der Stelle, wo es darum geht, schneller über Asylanträge zu entscheiden. Das wäre auch eine Frage der Humanität. Wir brauchen mehr Zuwanderung. Unsere Gesellschaft braucht mehr Zuwanderung, weil wir in einem Prozess der Alterung sind. Wir brauchen mehr Zuwanderung. Wollte man den demografischen Wandel heute aufhalten, jede Frau im gebärfähigen Alter müsste im Durchschnitt 7 Kinder bekommen. Das schafft nur Ursula von der Leyen. Ist aber kein Konzept für Deutschland insgesamt. Wir müssen uns mit der Realität anfreunden, dass wir mehr qualifizierte Zuwanderung brauchen. Andere Gesellschaften sind in der gleichen Not. Wir sollten uns aber aussuchen können, die Bewerber, die bei uns mitwirken dürfen, daran, dass sie bei uns ihre Familie ernähren können, dass sie unseren Sozialstaat stabilisieren. Wir brauchen also ein neues Zuwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild, das es uns erlaubt, die Besten zu gewinnen. Und wir brauchen es bald. Denn wenn wir nicht bald damit anfangen, kommen nicht die Besten. Wenn wir die Letzten sind, dann werden wir nicht die Besten bekommen, die sich dieser Realität stellen. Also heute brauchen wir diesen Impuls. Mir ist diese Betonung der Weltoffenheit am Schluss so wichtig, meine Damen und Herren, weil sich in unserem Parteiensystem ja tektonische Bewegungen angedeutet haben. Die AfD macht sich jetzt mit Pegida gemein. Herr Gauland besucht diese Demonstration. Auch bei ihm mischen sich die Ablehnung des Freihandels mit Nordamerika, unkritisches Verständnis für Putin, Ressentiments gegenüber Minderheiten. Er hat vielleicht auch deshalb Verständnis für die autoritäre und homophobe Politik von Wladimir Putin, weil er sie im Zweifel teilt, weil er auch glaubt, dass im Westen ein dekadenter Liberalismus vorherrsche. Nicht umsonst ist Bernd Lucke scheinbar in seiner eigenen Partei isoliert. Professor Biedermann hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt übernehmen dort die Brandstifter. Die bürgerliche Maske ist gefallen und dahinter verbirgt sich ein hässlich reaktionäres Gesicht. Die AfD ist kein Ersatz für die FDP im Parteiensystem. Die AfD ist das Gegenteil von allem, was uns Liberalen heilig ist. Das Gegenteil davon. Nehmen wir die Punkte. Nehme ich diese letzten beiden Punkte noch, wenn ich das in der Abgrenzung auch hier so klar anspreche. Wir nehmen die Sorge der Menschen über die neue Spannungslage mit Russland natürlich wahr. Wir haben durch Entspannungspolitik den Kalten Krieg nicht überwunden, um jetzt in einen neuen Kalten Krieg hineinzudriften. Aber Ursache und Wirkung müssen doch getrennt werden. Wladimir Putin hat das Völkerrecht gebrochen. Er unterstützt in Europa die Europa-Hasser-Parteien. Er erweckt den Eindruck, es gebe eine Einkreisungsstrategie der NATO. In Wahrheit haben sich Völker in Europa in freier Selbstbestimmung für den Weg nach Westen entschieden, weil sie sich davon Wohlstand und offene Gesellschaften versprochen haben. Ich ärgere mich regelrecht über diese fortwährende Selbstbezichtigung des Westens wegen der Versäumnisse im Verhältnis zu Russland. Ja, es hat welche gegeben, aber sie stehen in keinem Verhältnis zu der verkappten Kriegsführung aus dem Kreml, meine Damen und Herren. Wer die Freiheit der Ruhe opfern will, wird am Ende beides verlieren. Deshalb brauchen wir ja auch hier das Bestehen auf unseren westlichen Grundwerten. Russland hat seinen Platz im Haus Europa verdient, aber nur wenn es die Hausordnung, nämlich das Völkerrecht, beachtet. Und zum Zweiten, Der zweite und letzte Punkt. Dieser plumpe Anti-Amerikanismus, den es inzwischen in Deutschland gibt, der auch so als schick gilt, wie man es jetzt beim Freihandel wieder sieht. AfD und Linke dagegen, alle anderen höchstens ein Ja-Aber, etwas verzagt und verkniffen. Ja, meine Damen und Herren, wir freie Demokraten, Freihandel steht ja schon gewissermaßen in unserem Namen. Deshalb sind wir dafür, ja, weil zum Freihandel mit Nordamerika, weil es eine enorme Wachstums- und Wohlstandschance ist. Ja, weil zum Freihandel mit Nordamerika, weil sich die Welt verändert und sich die Gewichte der Wirtschaft in den asiatischen Raum verschieben. Wenn wir nicht eine große Wirtschaftsregion bilden, die Standards setzt, Sozial- und Umweltstandards definiert, dann werden sie andere machen. Das wird der chinesische autoritäre Staatskapitalismus sein. Und auch ja, weil zum transatlantischen Freihandelsabkommen, weil unser Verhältnis zu unserem traditionellen Verbündeten auch neue Impulse braucht. Dem modischen Anti-Amerikanismus setzen wir freie Demokraten ein westliches Wertebekenntnis entgegen. Deutschland muss wissen, an welche Seite es gehört. Wir freien Demokraten wissen jedenfalls, wo Deutschlands Platz ist. Wo rufen wir an, wenn wir in Not sind? In Peking? In Moskau? Eher in London, Paris und Washington? Deutschlands Platz ist an der Seite derjenigen, die sich weltweit für Menschenrechte, Rechtsstaat, Demokratie und Marktwirtschaft einsetzen. Da gehören wir hin und da dulden wir auch keine Relativierung. Liebe Freunde, Meine Damen und Herren, liebe Freunde, vor uns liegt wieder ein herausforderndes Jahr. Liberale lieben Herausforderungen. In Hamburg und Bremen stehen die nächsten Wahlen an. Mit Katja Suding und Lenke Steiner haben wir herausragende politische Persönlichkeiten in unseren Reihen. Katja Suding, die in den vergangenen 4 Jahren in der Bürgerschaft ihre Durchsetzungsfähigkeit und ihren Esprit bewiesen hat. Die dafür sorgen wird, dass Hamburg nicht den Grünen ausgeliefert wird. Und Lenke Steiner, das Bundesvorsitzende der jungen Familienunternehmer, ist eine Vertreterin des modernen Mittelstands und eine Quereinsteigerin in die Politik. Sie verkörpert geradezu, dass die FDP sich erneuert hat und trotzdem ihrer Tradition treu geblieben ist. Wir als Freie Demokraten, wir haben im vergangenen Jahr unser Selbstverständnis geklärt. Wir sind diejenigen, die eintreten für ein weltoffenes Land auf einer starken wirtschaftlichen Grundlage. Wir sind diejenigen, die dem Einzelnen Vertrauen und Mut in seine eigenen Fähigkeiten zurückgeben wollen. Wir wollen nicht, dass Pessimismus und ja, aber die Oberhand behalten, sondern Optimismus und Tatkraft unsere Antriebe sind. Theodor Heuss und die Mitgründer der Liberalen Partei nach dem Zweiten Weltkrieg haben für diese politische Haltung den besten Namen gefunden, den man sich nur vorstellen kann. Freie Demokratische Partei. Eine Überzeugung, der Wert einer Überzeugung misst sich nicht an Umfragen, sondern an ihrer inneren Stärke. Wer heute die FDP unterstützt, der unterstützt nicht irgendeine anonyme Organisation, sondern der wird Teil einer Idee. Deshalb sagen wir von heute mit geklärtem Selbstbewusstsein, neuer Klarheit und neuem Stolz, wir sind Freie Demokraten. Stolz darauf, unabhängig im Urteil und wieder bereit, auch in Deutschland Verantwortung zu übernehmen. Ich danke Ihnen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Danke schön. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank. So. Sind die Damen gleich dran? Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, keine Übertreibungen bitte. Danke.